Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst am Karfreitag. Herzlich willkommen hier vor Ort und natürlich herzlich willkommen alle, die online per Livestream mit dabei sind. Wir machen uns heute auf einen gemeinsamen Weg mit Jesus Christus und seinen Jüngern.
Ich licht an.
Okay. Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Der Probelauf ist zu Ende. Ich grüße alle ganz herzlich hier vor Ort und natürlich die via Livestream mit dabei sind. Gemeinsam unterwegs sein mit Jesus Christus und seinen Jüngern. Hinhören, neugierig sein, sich auf etwas einlassen, das ganz bekannt ist und vielleicht doch ganz unbekannt. Mit Texten und Bildern, die unser eigenes Herz erreichen sollen.
Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Das Herz öffnen für etwas Unfassbares. Ein Gott, der stirbt, der es zulässt, verraten zu werden, der sich nicht, obwohl er gute Gründe hatte, verteidigt, sondern liebend schweigt. Jesus Christus, sein Name.
Meine Moderatorin zu meiner rechten Seite ist meine Ehefrau Rita und ich, Jörg Lühling, als Pastor dieser Gemeinde, begleiten euch in diesem Karfreitag-Gottesdienst. Heute werden wir uns allerdings nicht ganz so stark vielleicht mit Jesus Christus beschäftigen, sondern einer seiner Jünger, Judas Iskariot. Wer war das? Worin bestand eigentlich sein Verrat? Oder wie ich es formuliert habe, verraten und verloren denkste. Wir spielen nun einen Kurzfilm ein. Es ist ein Künstler, der uns die Geschichte um Karfreitag und damit auch von Judas Iskariot vor Augen malt. Eine Textlesung der ganz besonderen Art.
Das ist die Sprungsgeschichte rundum von Karfreitag. Willkommen noch einmal zu diesem Freudentag.
Freudentag, Rita. Es geht doch um den Tod eines Mannes, um einen grausamen Tod. Und vorher geht es um Verrat, Lügen, im Stich lassen und Verzweiflung.
Karfreitag ist ein Freudentag. Es geht zwar um einen Tod, aber nicht um einen Toten. Der Gekreuzige und der Auferstandene, das ist ein und dieselbe Person. Deswegen lasst uns Gott heute loben. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren.
Okay, so kann man es tatsächlich sehen. Du hast recht. Die Nachricht vom Tod Jesu ist keine Trauernachricht, sondern eine Freudenbotschaft. Wir wollen deswegen nicht in einer Art Mollstimmung so tun, als ob wir den Ausgang nicht kennen würden. Wir sind doch keine Heuchler.
Selbst Jesus hat am Kreuz hängend die Trauer abgelehnt. Er wollte weder betrauert noch bemitleidet werden. Als die Frauen vor dem Kreuz weinten, sagte Jesus nicht, dies tut zu meinem Gedächtnis, sondern weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst.
Also wollen wir neu ins Staunen, zum Danken, Loben und in der Anbetung finden. So lasst uns anbetend auf Gottes Gnade uns einlassen. Gnade, die wir vor dem Kreuz stehend erkennen können. Wir tun das mit dem Lied, ich stehe an deinem Kreuz.
Ich bete für den Gottesdienst jetzt und soweit es möglich ist, stehen wir dazu auf. Danke, Vater, dass wir jetzt vor dir stehen dürfen, vor deinem Thron. Danke, Herr, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass wir dessen gerade in diesen Tagen besonders bedenken können. Danke, Herr, dass du zu uns reden willst, heute Morgen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Danke, dass du das an vielen Orten tust. Danke, dass du die Herzen öffnest und, Herr, dass wir wieder ganz neu über dich in Staunen kommen. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Da Das Traurige an Karfreitag ist nicht so sehr, dass Jesus gestorben ist, sondern dass wir selbst so verlogen, verräterisch, kaputt und verloren sind, dass erst ein Unschuldiger sterben muss, um uns den Ernst unseres eigenen Lebens deutlich zu machen und uns gleichzeitig auch von dieser Verlorenheit zu retten.
Es geht also in der Tat um uns, dass Gott auf diese Weise tätig wurde. Wo jemand das Leben gerettet bekommt, ist wahrhaftig Grund zur Freude. Leider verlor der Lebensretter bei seiner Rettungstat dabei sein eigenes Leben.
Aber sein Name heißt Jesus Christus. Christus steht für die übernatürliche Berufung, gesalbt von Gott, beauftragt von Gott. Jesus heißt auf Deutsch, er, Gott, rettet. Also heißt sein Name nichts anderes wie übernatürliche Rettung von Gott.
Und Rettung hat jeder von uns nötig. Verraten und verloren, diese Schlussfolgerung hat seine Wirkungskraft, ihren Fluch verloren. Denn Jesus heißt übernatürliche Rettung. Unter dieser guten Nachricht hören wir von Judas, dem Verräter.
Ich lese aus Lukas 22, die Verse 1 bis 5. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, stand kurz bevor. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, ohne dabei Aufsehen zu erregen, denn sie hatten Angst vor dem Volk. Da ergriff der Satan Besitz von Judas, der auch Iskariot genannt wurde und einer der 12 Jünger war. Judas ging zu den führenden Priestern und den Offizieren der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie sie Jesus mit seiner Hilfe in ihre Gewalt bringen konnten. Da waren sie erfreut und beschlossen, ihm zur Belohnung Geld zu geben. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten, ohne dass das Volk etwas merkte.
Wir werden schwach, wir lassen uns verführen, wir sind in der Lage zu lügen oder eigensinnige Wege einzuschlagen und das auf Kosten von anderen. Doch Jesus Christus ist anders. Auch im Leid macht er seine Liebe sichtbar. Und davon handelt auch das nächste Lied, was wir hören werden, die Liebe selbst.
Hören wir auf einen fiktiven Brief an Judas, den Iskariot. Lieber Bruder Judas, wenn du mitbekämst, was sich in den letzten Jahren so rund um deine Person tut, du kämst aus dem Staunen nicht heraus. Du bist in vielerlei Munde. Da tourte zum Beispiel vor Corona ein bekannter Schauspieler durch die Welt mit seinem Programm Ich, Judas. So schlüpfte er in deine Rolle und führte mit seiner rauchigen Stimme stundenlange Monologe auf. Ben Becker, sein Name. Du bist und bleibst top aktuell, wie du es seit jeher gewesen bist. Nicht nur die Theologen schreiben und reden von dir, wie es ihr Job ist, in unzähligen Büchern und Artikeln, nein, auch die mit Rang und Namen in der Literatur, Kunst und Kultur beschäftigen sich immer wieder mit dir, dem Phänomen Judas. Du bist zum Mythos geworden, eine dankbare Aufgabe für die Möchtegern-Experten, eine unerschöpfliche Quelle für Vermutungen, Spekulationen, Verschwörungstheorien. Lieber Judas, wer warst du? Was hast du eigentlich verraten? Bei deinen Kollegen von damals wird man nicht ganz schlau. Was die von dir berichten, ist seltsam uneinheitlich und widersprüchlich. Nicht einmal über deinen Suizid bekommt man Klarheit. Einer schreibt, du hättest dich erhängt. Ein anderer, du hättest deine Verräterspesen krisenfest in ein Stück Ackerland investiert. Auf diesem Gelände seist du dann gestürzt und dabei umgekommen. Ja, wie bitte jetzt? Ist dir beim Versuch, dich zu erhängen, der Strick gerissen und dann bist du zu Tode gestürzt? Naja, das tut nicht so viel zur Sache.
Judas, wer warst du? Für die meisten von uns ist das eine völlig überflüssige Frage. Natürlich, der Verräter. Und damit hat es sich. Da befindest du dich in guter Gesellschaft mit den anderen beiden, dem Verleugner und dem Zweifler. Nur kommen die bei uns heute immer wesentlich besser weg. So haben wir das seit jeher gelernt. Wir brauchen Projektionsfiguren, auf die man alles abladen kann, was man bei sich selbst nicht sehen möchte. Es ist also gut, immer wieder einen Sündenbock zu haben, einen Prügelknaben, als den idealen Blitzableiter für alle erdenklichen Schlechtigkeiten, mit denen man sich selbst nicht auseinandersetzen will.
Judas, wie kann ich dich wenigstens ein bisschen rehabilitieren? Etwas wieder gut machen von dem, was wir dir seit fast 2000 Jahren antun? Sieh es mir nicht nach, wenn ich zu weit gehen sollte. Du bist da ständig der Judas, der ihn verriet. Natürlich keine schöne Namensergänzung. Da musste man dich wohl in eurer Runde von dem anderen Judas, dem Sohn des Jakobus, unterscheiden lernen. Dass du in der Aufzählung mit Absicht immer der Letztgenannte bist, soll wohl ein bezeichnendes Licht auf deine Person werfen. Der Letzte. Das Letzte? Iskariot. Der Mann aus Kariot, heißt es da, also nicht aus Galiläa. Wie bist du denn mit den lieben Brüdern, den Fischern vom See Genezareth klargekommen? Du bist aus dem Süden, der einzige aus dem Stamm Juda, wo man sich seit jeher besonders gut auskannte in eurer Geschichte und den speziellen Zukunftserwartungen. Da wusste man, wie das Reich Gottes kommen würde. Es würde mir auch einleuchten, wenn dein aramäischer Beiname Iskariot von Sikarius abgeleitet ist, Dolchmann, wie sich die Zeloten nannten.
Dann hattest du mindestens zwei weitere Sinnesgenossen, beide mit dem schönen Namen Simon. Der eine selbstverständlich der Zelot und der andere der Felsenmann. Er trug den Dolch im Gewand. Demnach hattet ihr als überzeugte Patrioten darauf gewartet, wann es denn nun endlich losgehen könnte mit dem Aufstand. Dass Jesus in der Lage war, die Massen anzusprechen, habt ihr ständig erlebt. Nun wolltet ihr es aber sehen, wie sich die Römer aus dem Staub machen und ihre Anhänger der freundlichen Regierung davongejagt würden. Dass Jesus seit 3 Jahren kein neues Thema hat, als immer nur Feindesliebe und Gewaltlosigkeit, da verstehe ich, das entsprach Judas nicht deiner Vorstellung. Gewaltlos vertreibt man doch kein römisches Heer. Aber Jesus war so aufregend passiv. Es ging nicht voran.
Zudem hattest du ja auch ein ausgeprägtes Verwaltungsgeschick und warst deshalb der Kassenverwalter. Gabenorientiert nennen wir das heute. Du musstest sparsam mit dem wenigen umgehen, was für 13 Männer reichen sollte. Da erkennt man natürlich auf den ersten Blick sofort, was Verschwendung ist. Du warst mit den anderen der Meinung, das dürfte so nicht weitergehen. Konsequenterweise hast du insgeheim einen Plan geschmiedet. Man musste Jesus unbedingt aus der Reserve holen. Er musste das Thema wechseln und endlich zur Tat schreiten. Irgendwann reißt ja auch mal dem Geduldigsten der Faden. Es war natürlich nicht die feine Art. Okay, es war fies und gemein. Aber wenn es doch zielführend ist?
Dass es dir nicht nur auf die 30 Silberlinge ankam, das kann ich mir nicht vorstellen. Bei deinem IQ, deinem gesunden Menschenverstand, deiner Kritikfähigkeit und deinem Urteilsvermögen. Das sind heute bei uns gefragte Qualitäten, lieber Judas. Auf solche Leute wie dich kommt es heute überall an. Da könnten wir dich gut gebrauchen. Ich wünschte, es gäbe bei uns mehr von dir. Wir haben so viele begeisterte, etwas mehr reflektierte Nachdenkende täten uns gut. Doch ich frage mich, was war jetzt nun eigentlich dein Verrat? Was war er? Dein Lotsendienst zum Aufenthaltsort, dass ihr in Jerusalem abends in der Regel im Garten Gethsemane seid, war doch kein Geheimnis. Dass Jesus der Messias sein sollte, was ihr intern gewusst habt und niemandem weitersagen solltet, hatte sich doch längst herumgesprochen. Nur, damit man in der Nacht- und Nebelaktion, um kein öffentliches Aufsehen zu erregen, im Dunkeln Jesus identifizieren kann und nicht den Falschen greift?
Klingt alles nicht ganz so logisch. Aber irgendwie hattest du den Deal, wie man Jesus dazu zwingen könnte, endlich seine Macht zu zeigen, von langer Hand vorbereitet. Die Initiative hast du dann ergriffen, als Jesus in eurer internen Passerrunde zum vierten Mal und jetzt überdeutlich sagte, er würde sich jetzt damit abfinden, dass er in Kürze sterben muss. Dann war es doch jetzt höchste Zeit, bevor alles vergeblich wäre. Jesus schicksalsergebend, etwa auch lebensmüde? Der Felsenmann war da vor 2 Wochen zuvor auch schon einmal heftig dazwischen gefahren. Aber du, Judas, hast mehr als Worte gemacht. Du hast gehandelt. Du hast die Runde verlassen, bist unmittelbar zum Sanhedrin gegangen und hast da die Sache geregelt.
Judas, es macht mich traurig, wie schnell wir mit dir fertig sind. Unser Urteil steht fest. Du bist der Durchtriebene, der falsche 50er, unaufrichtig, hinterhältig, intrigant, raffgierig, hast Nachfolge nur vorgespielt und hast es von Anfang an nicht ernst gemeint. Du bist also der Inbegriff der Hinterlist. Mit deinem Namen will niemand in einem Atemzug genannt werden. Dein Vorname ist bei uns nicht zugelassen. Du, Judas, du, giltst als schlimme Beschimpfung. Ich lese, als alles schief ging, als du mitbekommen hast, dass Jesus sich am nächsten Morgen wehrlos den Prozess machen und zum Tode verurteilen ließ, da bist du verzweifelt. Völlig aufgelöst in Panik mit deinem Geld bist du in den Tempel gerannt und hast denen zugerufen:
Wenn ich gewusst hätte, wie das ausgeht, so doch nicht. Das habe ich doch nicht gewollt. Gib mir meinen Jesus wieder.
Lieber Judas, du warst nicht das, was man über dich sagt. Ich glaube dir, dass du am Anfang ein leidenschaftlicher, zielstrebiger Nachfolger von Jesus warst. Du hast dir bei allem was gedacht und, wie die anderen, ausgeprägte Erwartungen gehabt, wie alles kommen könnte und würde. Aber dann hast du den Druck nicht mehr ausgehalten, weil es dauerte und dauerte und dauerte. Und schließlich drohte, alles vergeblich gewesen zu sein. dann prescht man eben vor, ergreift die Initiative. Bei uns ist das auch weit verbreitet.
Ja, das stimmt durchaus. Wir wollen Jesus dahin haben, wo wir ihn haben wollen. Und so kann es vorkommen, dass wir in unserem Herzen singen, Herr, ich gehe voran auf der Lebensbahn und du wollest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Das kenne ich bei mir, lieber Judas.
Es tut mir leid, dass du für dich keinen Ausweg mehr gesehen hast. Schade. Du hättest doch besser mit Jesus und den anderen über das, was dich enttäuscht, über deine Gedanken, Probleme mit der ganzen Nachfolge reden sollen. Aber du hast geschwiegen.
Und hättest du doch nur mal eine Nacht gewartet. Eine Nacht nur. Das mit dem Grundstückskauf nicht sofort eingefädelt. Nicht gleich den Strick genommen, die Leiter weggestoßen oder wie immer deine Kurzschlussreaktion auch war. Hättest du nur eine Nacht gewartet, du wärest wie die anderen aus dem Staunen nicht herausgekommen. Von wegen verraten und verloren, übernatürlich gerettet hätte er dich wie auch all die anderen.
Am dritten Tag nach Gethsemane wurde doch alles auf eine unvorstellbare Weise gut. Du hättest Judas weitergelebt als Apostel und wer weiß, was du hättest bewirken können. Würdest heute wie deine Kollegen, der Felsenmann und der Zwilling, als leuchtendes Beispiel dafür gelten, dass man an enttäuschter Erwartung und enttäuschter Selbsterfahrung nicht zerbrechen muss.
Erlösendes geschieht an uns und in Gottes Welt nur durch Stillhalten und Warten. Lieber Judas, ich bin davon überzeugt, Jesus hätte auch dir vergeben. So wie er es Petrus, dem Thomas und allen anderen, auch uns, getan hat.
Übernatürlich gerettet hätte Jesus Christus gerettet. Judas, Petrus und all die anderen, wie dich, mich und überhaupt jeden Menschen. So wollen wir nun das Gehörte und all die Gedanken mit einem ruhig vorgetragenen Lied nachklingen lassen. Die Liebe des Retters. Ganz neue Gedanken. Und es ist jetzt eine Zeit, dass ihr antworten dürft, in Form von Gebeten, hier vor Ort oder auch die per Livestream zuhören. Lasst uns Gott danken für all das, was er für uns getan hat, für all das, was wir ihm persönlich sagen möchten. Vielleicht bekennen wir auch unsere Schuld, Versagen, das, was in unserem Herzen ist. Danach werden wir dann das Abendmahl einnehmen. Jetzt haben wir aber eine Zeit des Gebetes und ich werde das dann von hier vorne beenden. Wir werden jetzt gleich gemeinsam das Abendmahl feiern und zuvor hören wir noch das Lied »Kommt und seht«.
Manchmal überrascht uns Gott, indem er uns mitten in einer Liturgie ein anderes Zeichen schenkt. Eine dieser Kerzen ist durch den Wind ausgeblasen worden. 1997 wurde dazu ein sehr berühmtes Lied gesungen von Elton John, Candle in the Wind. Es ging um den Tod von Lady Di. Ein Lied, das unter die Haut geht und das ganz viele weltweit berührt hat. Aber es ist natürlich auch ein Bild über das Leben, das sehr vergänglich ist. Wer will schon eine Kerze im Wind sein? Ein Hauch und schon vergeht's. Wir denken heute nicht in das Jahr 1997, sondern das Jahr 36 wahrscheinlich nach Christus. Da war Jesus Christus da und er hat ein neues Lied angestimmt. Es hat einen Satz, es ist vollbracht. Es ist zum Ende gebracht, zum Ziel geführt. Und damit ist alles erledigt und alles bezahlt. Und wenn wir von Herzen sagen, Vater, vergib, dann hat er alles bezahlt. Und alles ist erledigt. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn Paulus schreibt, dass er von Jesus Christus selbst eine Offenbarung bekommen hat. Er gehörte ja nicht mit zum Jüngerkreis. Und wenn er sagte, ich habe es von Jesus selbst noch empfangen. In der Nacht, als er überliefert worden war, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es. Und sagt, so oft ihr dieses Brot nehmt und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr meinen Tod, bis ich wiederkomme. Und genau das machen wir jetzt mit dem Abendmahl. Es ist eine Predigt gegenüber der unsichtbaren Welt. Wir verkündigen den Tod von Jesu Christi. Es ist eine Predigt, die wir mit uns als Gemeinschaft nehmen und uns damit ermutigen. Wir verkündigen den Tod Jesus, aber bis er wiederkommt. Und das bedeutet, er ist nicht tot geblieben. Er lebt. Und deswegen gilt für uns heute neu der Zuspruch, den Jesus Christus uns sagt, ich lebe, darum sollt auch ihr leben. Und deswegen ist bei aller Traurigkeit über das eigene Versagen, über die eigene Schuld, es doch ein Freudentag und ein Freudenfest, wenn wir miteinander bewusst Abendmahl feiern und wir sagen, es ist eine Feier. Glaubt mir, eine Feier, wo nur Totengesichter da sind, macht keinen Spaß. Also, lass dein Herz mit Freude füllen. Stell dir vor, dass du der Judas bist. Auch da sind die Berichte in den Evangelien sehr unterschiedlich, aber es spricht sehr viel dafür, dass er doch beim Abendmahl mit dabei war. Denn Jesus sagt, dem, dem ich das Stück Brot gebe, der ist es, der mich verrät. Aber Judas wurde nicht ausgeschlossen. Er wurde mit eingeladen, mit teilzuhaben. So wie jeder von uns. Wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen und sagen, Herr, du weißt, wie ich es meine und was in meinem Innersten ist. Ich will dir treu sein, aber Untreue überrennt mich oft. Ich möchte dich lieben von ganzem Herzen, so bekenne ich es, aber mein Herz ist oft geteilt. Ich möchte feste stehen, aber ich habe oft Zweifel. Dann ist das für Jesus Christus kein Grund, dich auszuschließen. Er sagt, gut, dass du da bist. Komm, lass uns jetzt feiern. Und so nahm Jesus Christus das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er auch nach dem Abendessen, ihr merkt, es war eine Feier, nahm er nach dem Abendessen auch den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und so wie wir es jetzt hier live machen, seid auch ihr eingeladen. Es kommt nicht mehr auf den Ort an. Der Vorhang des Tempels zerriss doch von oben nach unten. Das war für jeden Juden etwas Grausiges, etwas Schreckliches. Was sollen wir mit diesem Neuen denn tun? Jeder von uns hat jetzt einen freien Zugang zu Gott. Er ist jetzt bei jedem Einzelnen da. Er ist der Gott, der sagt, ich bin da. Und so wollen wir an Brot und Kelch teilnehmen. Ich bete noch. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du bereit warst, deinen Sohn loszulassen, selber zu kommen, Mensch zu werden. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du aus freien Stücken dein Leben gegeben hast. Deine Motivation ist und bleibt Liebe. Und Liebe vergibt. Liebe gibt frei. Liebe sehnt sich nach Gemeinschaft. Und wir danken dir dafür, dass wir diese heute wieder einmal neu feiern dürfen. Auch an deinem Sterbestag. Weil dieser Tod war der Sieg über alles. Ein für allemal ist jetzt bezahlt und alles erledigt. Und wir dürfen als Erlöste teilnehmen. Danke dafür. Amen. Rita geht mit dem Brot durch die Reihen und ich folge ihr dann nach einer gewissen Zeit mit den Kelchen.
Wir sind jetzt fast am Ende des Gottesdienstes angelangt. Ich möchte noch zwei Hinweise geben. Einmal auf den Ostersonntag, die Predigt, was ist an Jesus so Besonderes? Es gibt Präsentgottesdienst oder einen Livestream. Und dann auf die Aktion, Liebe in Aktion. 11.4. geht es los mit der Predigt, was wirklich zählt, zu 1. Korinther 13. Dienstags werden dann Austauschabende sein. Die sind auch live hier vor Ort oder eben man kann sich auch über Zoom zuschalten. Bitte meldet euch dafür einfach auch an beim Jörg, damit man da einfach einen Überblick hat. Ja, wir hören noch den Segen und ich bitte einfach, dass wir dazu aufstehen. An des Weiteren wünschen allen dann noch einen schönen, gesegneten Karfreitag.
Also die Anmeldung bitte für die, die am Dienstagabend live mit dabei sein wollen. Die anderen brauchen sich nicht anmelden. Und wenn ihr heute gut gesegnet worden seid, dürft ihr auch die Diakoniekasse unterstützen. Der Korb steht aus. Darf man ja auch mal so sagen. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht ganz freundlich über dir aufleuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. So seid gesegnet. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und lassen uns auch den Segen noch einmal zusingen. Und ich darf allen eine wunderbare Osterzeit wünschen.